HR Info. Kulturlust.
Mit Christian Sprenger. Platten zu kaufen und zu sammeln ist halt was Besonderes, hat halt was mit Haptik zu tun. Man freut sich aber auch auf den Plattenladen beim Veröffentlichungstag dahin zu gehen und diese Platte zu kaufen. Ja, das ist für Leute, die Musik schätzen und Musik als etwas Besonderes, Kulturgut sehen, schon wichtig, dann auch dafür Geld auszugeben und was Physisches in der Hand zu haben.
Sagt Bernd Jonkmanns, der Fotograf hat auf der ganzen Welt Schallplattenläden fotografiert. Warum ein Plattenladen mehr ist als ein Ort zum Schallplattenkaufen und warum die gute alte Platte bei immer Jüngeren so beliebt ist, darum geht's unter anderem heute in der Kulturlust. Ganz einfach, Record Stores hat der Hamburger Fotograf Bernd Jonkmanns sein fast 400 Seiten dickes Buch genannt. Er hat Plattenläden auf der ganzen Welt fotografiert. Als er vor 7 Jahren mit dem Projekt angefangen hat, wollte er eigentlich eine untergehende Kultur porträtieren. Und dann kam auf einmal alles anders. Schallplatten sind wieder angesagt. Mittlerweile kann man von fast jeder neuen Veröffentlichung auch eine Vinyl-Variante kaufen. Das größte Presswerk der Welt hat seine Produktion verdoppeln können und presst jetzt 14 Millionen Schallplatten pro Jahr. Und Schallplatten haben in Deutschland ihre eigenen Charts bekommen. Auf Platz 1 der Vinyl-Charts steht im Moment David Bowies letztes Album Black Star. Plattenläden sind der Ort, den man braucht, um sich mit Schallplatten einzudecken. Da gibt's aber meist mehr als nur Ware. Wie faszinierend diese Läden sind, das will der Fotograf Bernd Jonkmanns in seinem Fotoband Record Stores zeigen. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte wissen, welcher denn der verrückteste Plattenladen war, den er besucht hat.
Also der verrückteste Plattenladen, es gab viele verrückte Plattenladen, war einer in Japan. Und da war es so, dass man den auch kaum gefunden hat. Das war sowieso das Problem in Japan. Ich hatte das Glück, dass ich jemanden hatte, der mich dann durch Tokio geführt hat. Und der verrückteste Laden war ein Laden, wo man kaum reinkam. Der war vollgestopft mit Platten und es gab kein Fenster, kein Tageslicht. Es roch natürlich nach alten Platten. Ich musste meine Fototasche, was auch wirklich keine große ist, weil ich nur ein Reiseequipment dabei hatte, wirklich vor dem Laden stehen lassen, weil ich mit dieser Tasche gar nicht reinkam. Und der war bis zur Decke vollgestopft mit Vinyl und mit CDs. Und die CDs wurden sogar, weil kein Platz war, noch mit kleinen Folien an die Decke gepinnt. Aber der Besitzer sagte, das ist, Laden heißt Flower Record, er würde noch alles finden. Aber das ist schon ein Wahnsinn gewesen. Das durchzieht sich aber durch viele Plattenläden. Also wenn es eine rote Linie gibt, dann ist es oft auch das Chaos in den Plattenläden, gerade die Second-Hand-Läden sind oft vollgestellt, aber die Leute sagen, sie finden auch alles.
Im Vorwort Ihres Buchs Record Stores erfahren wir von einem Mann, der jeden Plattenladen mit einem Lineal betritt, weil er ausschließlich Bob Dylan-Platten sammelt, bei denen das Loch in der Mitte von der Norm abweicht. Herr Jonkmanns, sind Plattenläden Orte für Freaks?
Für Freaks würde ich jetzt nicht sagen, aber man will sich schon so ein bisschen abgrenzen. Also der Mainstream, oder es geht natürlich darin, dass immer mehr Leute jetzt nur noch Streamingdienste hören, also auch gar keine CDs mehr kaufen. Aber es ist, Platten zu kaufen und zu sammeln, ist halt was Besonderes, hat halt was mit Haptik zu tun. Man freut sich auf Flohmärkten, wenn man die besondere Platte findet. Man freut sich aber auch auf den Plattenladen beim Veröffentlichungstag dahin zu gehen und diese Platte zu kaufen. Ja, das ist für Leute, die Musik schätzen und Musik etwas als etwas Besonderes, Kulturgut sehen, schon wichtig, dann auch dafür Geld auszugeben und was Physisches in der Hand zu haben.
Sie haben mit Ihrem Buch Record Stores ja auch den Schallplattenladenbetreibern ein Denkmal gesetzt. Was sind das für Leute? Kann man die über einen Kamm scheren, Herr Jonkmanns?
Also was sehr interessant ist, es sind auf jeden Fall alles Idealisten. Gerade in großen Städten sind die Mieten so teuer, dass wenn man einen Laden fürs Geldverdienen machen will, dann würde man da eher einen Kaffee reinmachen, oder was mir auch oft aufgefallen ist, ich bin wirklich mit meinen Listen von Adressen durch die Städte gelaufen und manchmal gab es den Laden nicht mehr und da gab es dann einen Frozen-Joghurt-Shop, weil man natürlich mit Joghurt mehr Geld verdienen kann als mit Schallplatten. Also die Gewinnmarge ist da nicht sehr groß. Also es sind schon alles sehr viele Idealisten, die das mit ganz viel Herzblut und ganz viel Leidenschaft machen, natürlich auch große Musikfans sind, und die durchgehalten haben, die haben jetzt das Glück, jetzt wieder zu profitieren davon, dass es diesen Boom gibt.
Sie haben einen Plattenladen in Brighton fotografiert, der 1948 eröffnet hat. Der Besitzer war damals 18 Jahre alt, den Mann gibt's noch. Bis heute verkauft er ausschließlich Filmmusik auf Schallplatten. Wie funktioniert das? Können Sie mir das erklären?
Ja, das ist George Chin, ein sehr netter, alter englischer Herr. Der hat sich irgendwann mal überlegt, er spezialisiert sich und verkauft halt Platten nur, wo Filmmusik drauf ist. Der hat sich über die Jahre gehalten und ist jetzt so ein Spezialladen, wo Musiker aus London hinkommen, Damon Albarn von Blur besucht ihn regelmäßig, wenn er besondere Platten haben will. Es ist ganz toll, sich mit diesem alten Mann zu unterhalten, ganz toller alter Gentleman. Ja, der betreibt den Laden auch mit ganz viel Herzblut.
Sie haben ja Plattenläden auf allen 5 Kontinenten fotografiert. Sind die Schallplattenläden national geprägt oder sind die dann doch irgendwo alle gleich?
Ja, ich würde sagen, jeder Plattenladen ist so ein eigenes Individuum. Das ist ja auch das Tolle, dass es nicht Ketten sind. Die habe ich ja nicht fotografiert. Gibt es auch kaum noch die großen Ketten wie Hismaster's Voice. Auch Tower Records gibt es auch nicht mehr in Amerika. Sind alle verschwunden. Sind alles so kleine Biotope. Manche sind halt ein bisschen besser sortiert. Manche sind leben vom Chaos. Aber das macht den Leuten auch Spaß, dann im Chaos was zu finden.
Plattenläden sind ja dann auch oft mehr als ein Ort, Sie haben das ja gerade beschrieben, an dem Schallplatten verkauft werden. Was entsteht da noch?
Also ich denke, das ist das Wichtige, weil man bekommt jede Platte der Welt übers Internet. Innerhalb von Sekunden kann man die bestellen, hat sie dann zwischen 1 und 10 Tagen, je nachdem, wo man sie bestellt, nach Hause geliefert. Aber ich glaube, das Besondere ist einfach, dass man als Musikfan in einen Plattenladen geht und da Gleichgesinnte trifft und da auch sich mit dem Verkäufer unterhält, den man vielleicht schon über Jahre kennt, sich Tipps holt. Die sogenannten Nerd-Gespräche, die auch wunderbar in diesem High Fidelity in dem Film vorkommen.
Von Nick Hornby, genau.
Genau, von Nick Hornby. Das ist genau das, was der Plattenladen ausmacht. Also für Leute, die sich für Musik interessieren, sich dann am Samstag oder am Freitagnachmittag nach getaner Arbeit da zu treffen und über Musik zu sprechen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das war vor 30 Jahren, 40 Jahren genauso, wie es jetzt heute für junge Leute vielleicht ist.
Bernd Jungmanns, Sie haben die Plattenladenbesitzer gefragt, welche ihre erste Platte gewesen ist, welche die teuerste war und welche ihre Lieblingsplatte ist. Und das will ich jetzt zum Schluss auch noch von Ihnen wissen. Ihre erste Platte, was war das?
Meine erste Platte war von The Police, Out L'Endroit d'Amour. Das ist die erste Police-Langspielplatte gewesen. Meine erste Single war Born to Be Alive von Patrick Hernandez. Das hatte mit einer Schulfreizeit zu tun, wo ich mich damals, glaube ich, mit 13 in das erste Mädchen verliebt habe und dann nach Hause kam. Man hatte immer auf dieser Schulfreizeit diesen Song gehört. Das musste ich mir dann sofort als Single kaufen. Und die Lieblingsplatte ist relativ schwierig zu beantworten, weil es hat ja über die Jahre verschiedene Lieblingsplatten. Aber welche ich immer wieder auflegen kann, ist von Frank Sinatra und dem brasilianischen Komponisten Antonio Carlos Jobim das Album, wo er Bossa-Stücke spielt und Frank Sinatra die ganz toll singt.
Die teuerste Platte müssen wir jetzt auch noch klären, Herr Jungmanns.
Meine teuerste Platte, also da bin ich nicht so wie die ganz Verrückten, die irgendwie Tausende von Euro schon für eine Platte ausgegeben haben. Ich glaube, die teuerste, die ich gekauft habe, war eine Canbox. Sind aber auch ganz viele drin für 300 Euro. Da sind, glaube ich, 12 Alben drin.
Vielen Dank, Bernd Jungmanns. Sein Bildband Record Store ist 384 Seiten dick und bei Seltmann und Söhne erschienen. Und wir gehen jetzt dahin, wo Schallplatten hergestellt werden, ins Presswerk. Die meisten Plattenpressen sind stillgelegt gewesen oder wurden einfach verschrottet. Da war es teilweise ziemlich abenteuerlich, an neue Schallplatten ranzukommen, als der Trend zum Vinyl in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Stefan Heinlein hat das größte Presswerk der Welt in Tschechien für uns besucht.
Die meisten Menschen hören heute nur Musikhappen auf ihren Smartphones. Eine Platte muss man aber entspannt zu Hause auf dem Sofa genießen. Das ist ein völlig anderes Hörerlebnis. Marketingdirektor Michal Nemec liebt das Produkt seiner Arbeit. Seit Jahren verzeichnet die Firma satte Zuwachsraten. Mittlerweile hat das Werk fast 2000 Mitarbeiter. 14 Millionen Platten werden jährlich produziert. GZ Media ist damit der weltweit größte Schallplattenproduzent. Unser Erfolgsrezept ist einfach. Wir pressen nicht nur die Vinylscheiben, sondern wir kümmern uns auch um die Herstellung der Plattencover. Alles ist bei uns unter einem Dach. Die Kunden schätzen diesen Rundum-Service. Auch als die CD in den 80er Jahren die Schallplatte als Tonträger verdrängt, produziert das Traditionsunternehmen unbeirrt weiter für die kleine Fangemeinde der schwarzen Scheiben. Der einstige Marktführer im ehemaligen Ostblock bleibt seiner Linie treu. Die alten Pressmaschinen werden nicht verschrottet. Eine goldene Entscheidung, so Geschäftsführer Michal Sterba. Wir haben uns dem damaligen Trend nicht gebeugt. Unser Ziel war, als letzte Plattenfabrik der Welt zu überleben. Wir haben auch auf die Marktentwicklung spekuliert. Das war natürlich ein Risiko, aber der aktuelle Plattenboom gibt uns recht. Ein Drittel des jährlichen Umsatzes von rund 8 Millionen Euro erwirtschaftet heute die Plattenproduktion. Die Musikgiganten Universal und Sony Music gehören zu den Stammkunden. Nicht nur die Scheiben der alten Rockgiganten von Queen bis Rolling Stones werden immer wieder neu aufgelegt. Auch aktuelle Superstars wie Lady Gaga schwimmen mit auf der Vinyl-Retro-Welle. Viele Fans wollen heute Musik nicht nur im Computer oder Smartphone, sondern zum Anfassen im Plattenregal. Die CD stirbt einen langsamen Tod, aber die Platte erlebt eine fröhliche Wiedergeburt. Das Vinylwunder wird sicher noch einige Jahre weitergehen. Wir werden investieren und auch in Zukunft der größte Plattenproduzent bleiben.
Nicht immer alles so schnell wegwerfen, wenn gerade mal was nicht ganz so angesagt ist, was der Schallplattentrend so auslöst. Die Musik von diesem Mann hier ist veröffentlicht worden, als Vinyl noch das Medium für Musik war. Jimi Hendrix? Aber was hat der Mann mit diesem Mann hier zu tun? Georg Friedrich Händel, der Barockstar, und Jimi Hendrix, der Rockstar, hatten mehr Gemeinsamkeiten, als man annehmen würde. Beide sind nach England gegangen, um sich mit ihrer Musik durchzusetzen, was beide auch geschafft haben. Wie kaum ein anderer Komponist der Barockzeit wollte Händel früh die Abhängigkeit von den feudalen Gönnern abschütteln. Jimi Hendrix ist berühmt geworden mit seiner Version der US-amerikanischen Hymne, die ihm immer als Kritik gegen den Vietnamkrieg ausgelegt wurde. Und beide, Hendrix und Händel, waren keine Kinder von Traurigkeit. Alkohol und Essen waren die Laster von Händel. Hendrix ist, wie wir wissen, an Drogen gestorben. In London, wie Händel auch. Nur liegen gute 200 Jahre dazwischen. Und jetzt wird's richtig interessant. Die beiden waren Nachbarn. Die ehemalige Wohnung von Händel und die von Hendrix liegen direkt nebeneinander. Und jetzt wurde eine Mauer durchbrochen und fertig ist das Museum Händel und Hendrix in London. Jens-Peter Marquardt war für uns da.
Brook Street Nummer 25 im Londoner Stadtteil Mayfair. Hier wohnte 36 Jahre lang Georg Friedrich Händel in einem georgianischen Haus, damals im 18. Jahrhundert, ein Neubau. Von hier hatte er es nicht weit zur Haymarket Oper. Direkt daneben Brook Street Nummer 23. Jimi Hendrix zog 200 Jahre nach Händel in die Brook Street, wohnte nicht ganz so großzügig wie der Barockkomponist, war aber hier 1968-69 ein Jahr lang mitten im Zentrum der damaligen Musikwelt, die Londoner Clubs genauso um die Ecke wie die Apple Studios.
These two people who were not British,
Zwei Menschen, beide Ausländer, kamen nach London und wohnten schließlich praktisch am gleichen Ort. Beide waren Genies ihrer Zeit. Unglaublich, wir stehen hier sozusagen auf magischem Boden, der zum Heim für zwei der größten Musikschaffenden der vergangenen 500 Jahre wurde. Sagt Rob Dickens vom Handel Trust, der einfach die Wand zum Nachbarhaus durchbrochen hat. So kann man jetzt durch die historischen Räume des Händel-Hauses hindurchgehen, gelangt im dritten Stock zunächst in die Hendrix-Ausstellung, die das kurze Leben des amerikanischen Gitarrenzauberers zeigt, und landet schließlich in seinem Schlafzimmer. George Harrison kam hier immer wieder vorbei, Graham Nash, Richie Havens und vor allem der Jazzmusiker Roland Kirk, den Hendrix bewunderte und mit dem er hier in seinem kleinen Schlafzimmer immer wieder jammte. Die riesengroßen Lowther-Boxen stehen dort jetzt wieder, sie waren immer wieder durchgeknallt, zum Glück war der Lowther-Laden direkt um die Ecke und konnte sie schnell wieder reparieren. Auch der alte Beogram 1000 Plattenspieler steht da wieder, Jimi Hendrix legte auf ihm Händels Messias auf. Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja. He was saying, I hear this music late at night somehow, and he was.
Er hat mir gesagt, ich höre immer wieder diese Musik spät in der Nacht, den Messias oder die Wassermusik. Vielleicht hat ihn Händels Musik sogar inspiriert. Hendrix war ja genauso futuristisch, wie es Händel zu seiner Zeit war.
Futuristic of his time.
Sagt der Fotograf Barry Wenzel, der Hendrix damals immer wieder abgelichtet hat. Das jetzt wiederhergestellte Schlafzimmer atmet den Flower Power Pop der späten 60er Jahre. Fransen über dem Bett, eine purpurfarbene Überdecke, bunte Federn auf dem Kaminsims, türkisfarbene Samtvorhänge, die Hendrix zusammen mit seiner damaligen Freundin gegenüber bei John Lewis in der Oxford Street gekauft hat. Ein Jahr lang lebte er hier neben dem Händel-Haus. 1970, ein Jahr später, kam Jimi Hendrix noch einmal nach London und starb dort in einem Hotelzimmer an einem tödlichen Cocktail aus Rotwein und Schlaftabletten im berüchtigten Alter von 27 Jahren.
Georg Friedrich Händel und Jimi Hendrix, Nachbarn und ein bisschen Brüder im Geiste. Ihre Wohnungen in London sind jetzt dauerhaft zu besichtigen. In unserem Kulturtipp bleiben wir in der Zeit, als Schallplatten nicht hip, sondern ganz normal waren. Es geht um den Keyboarder Joe Zawinul. Sein Stern ging in den 50er Jahren auf. 2007 ist er gestorben und jetzt spielt die HR Big Band eine Hommage an den Musiker. Eine Empfehlung von DJ und Partymacher Matthias Westerweller alias Weller.
HR Info. Kulturtipp.
Mercy, Mercy, Mercy aus dem Jahr 1966 war der große Hit aus der Feder des 1958 in die USA ausgewanderten Wieners Josef Erich Zawinul, besser bekannt als Joe Zawinul. Für Miles Davis schrieb er In a Silent Way und für seine eigene Band Weather Report den Fusion-Jazz-Klassiker Birdland. Nun widmet ihm die HR Big Band zwei Abende im HR Sendesaal. Am Donnerstag und am Freitag jeweils ab 20 Uhr kann man die Big Band unter der Leitung von Jim McNeely, dem Altmeister aus Wien, huldigen, hören und sehen. Jim Beard am Piano und an diversen Keyboards gibt den Zawinul. Mit dabei ist auch der Frankfurter Bassist Thomas Heidebrehm. Ich selbst habe Joe Zawinul leider nie live sehen können, aber sein Auftritt in Alfred Biolecks Kochshow Alfredissimo im Jahr 2003 ist mir bis heute unvergessen geblieben. Er gab dem Weintrinker Biolek damals galant die erste Abfuhr, als er ein Bier zum Trinken verlangte, und bereitete dann, ohne sich von Biolek beirren zu lassen, sein Original Wiener Paprika-Händel zu. Lassen Sie sich die Musik von Joe Zawinul nicht entgehen, schauen Sie sich die HR Big Band am Donnerstag und Freitag an und vielleicht bereiten Sie sich selbst am Wochenende ein Original Wiener Paprika-Händel in Gedenken an den großen Musiker Zawinul zu. Musik.
Der Kulturtipp von DJ und Partymacher Matthias Westerweller alias Weller. Die HR Big Band Hommage an Joe Savinul, Donnerstag und Freitagabend im HR Sendesaal. Und wir sind beim Filmcheck angekommen. Die beiden Schauspielerinnen Tina Fey und Amy Poehler sind für ihren Wortwitz und ihre bissigen Komödien in den USA inzwischen sehr berühmt. In Deutschland dagegen sind die beiden Amerikanerinnen eigentlich nur echten Fernseh-Junkies bekannt. Aber das könnte sich mit ihrem neuen Film Sisters bald ändern. Die Komödie über zwei unterschiedliche Schwestern ist in den USA schon ein Kassenschlager. In dieser Woche ist der Film auch in Deutschland angelaufen.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Hey Süße, hey. Schwestern wieder Vereinigung.
Die beiden Schwestern Maura und Kate haben sich lange nicht gesehen. Das liegt vor allem daran, dass sie grundverschieden sind. Die eine ist eine verantwortungsvolle Krankenschwester, die andere eine abgedrehte Partymaus.
Es ist wirklich eine Schande, dass du es hier nicht hast krachen lassen. Wir schmeißen hier keine Party. Du bist seit 2 Jahren geschieden. Du kannst dich nicht ewig davor drücken, die Beine breit zu machen. Du wirst mich nicht überreden.
Eines Tages melden sich ihre Eltern bei ihnen. Sie mögen bitte nach Hause kommen, um ihr altes Jugendzimmer aufzuräumen. Die Eltern wollen das Haus nämlich verkaufen. Und der alte Plunder muss weg. Ein Schock für Maura und Kate. Als sie in ihren alten Sachen wühlen, kommen große Gefühle auf. Und bevor sie der Jugend abschwören, beschließen sie, eine letzte wilde Party zu schmeißen.
Die Schauspieler.
Tina Fey und Amy Poehler sind die beiden größten und witzigsten Ulknudeln der USA. Bekannt geworden durch Saturday Night Live, eine wöchentliche Live-Satire-Sendung. In ihrer 40-jährigen Existenz hat Saturday Night Live viele große US-Komiker hervorgebracht, die mit ihren Parodien und Sketchen Kult wurden. Auch Tina Fey und Amy Poehler schafften dank dieser Show den Sprung in den Komiker-Olymp Amerikas. Sie wurden mit ihren Parodien der Politikerinnen Sarah Palin und Hillary Clinton im US-Wahlkampf vor 8 Jahren regelrecht berühmt. Fey und Poehler sind ein eingespieltes Team und treten fast immer im Doppelpack auf. In Sisters gelingt es ihnen mal wieder zu zeigen, dass brüllend komische Witze nicht flach sein müssen.
Der Regisseur
Jason Moore hat schon mit der Komödie Pitch Perfect einen Kassenschlager geliefert. Und das wird ihm mit Sisters sicherlich auch wieder gelingen. Moore spricht nämlich die Generation Golf an. Das sind die, die in den 80ern groß geworden sind und wilde Partys gefeiert haben. Mit Tina Fey und Amy Poehler hat er sich dafür zwei der witzigsten Vertreterinnen ausgesucht, die mit viel guter Musik, gigantischen Alkoholmengen und knappen Disco-Kleidchen im Haus der Eltern eine Orgie veranstalten, bei der kein Auge trocken bleibt. In Sisters kommt die Generation Golf voll auf ihre Kosten.
Sehenswert?
Viele Erwachsene werden ja heutzutage vom Alltag eingeholt und scheinen vergessen zu haben, wie es damals war, als sie jung waren und Nächte durchzechen konnten, ohne am nächsten Tag Kopfschmerzen zu haben. Tina Fey hilft bei den Lockerungsübungen. Auch sie muss ihre zum Teil sehr müde und alt gewordenen Schulkameraden erst einmal anheizen, notfalls auch mit einem Arsenal an Partydrogen. Sisters ist eine leichte, witzige, unbeschwerte US-Komödie, bei der sich Slapstick mit Situationskomik genial vermischen. Wer am Ende mit guter Laune aus dem Kinositz steigt, fühlt sich mindestens 20 Jahre jünger. Unbedingt sehenswert.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Das war's an der Kulturlust. Die Sendung gibt's selbstverständlich auch auf unserer Homepage hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.